Willkommen zurück zu einem weiteren Promi-Crime-Update, ihr Lieben. Es gibt einen Fall, der uns ja auch schon wirklich, ich glaube seit Folge 1, begleitet. R. Kelly. Und seitdem wir diesen Podcast machen, dreht dieser Fall ja immer weiter seine Kreise. Es gibt immer weiter neue Informationen. Deswegen wollen wir euch natürlich auch immer weiter auf dem Laufenden halten, weil R. Kelly wahrscheinlich auch der Promi war, weswegen wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben. Und ihr könnt es euch denken, bei einem Promi-Crime-Update gibt es natürlich wieder ein Update. Seine Tochter hat nämlich gesprochen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Fredi musste, glaube ich, gerade überlegen, wie dieser Podcast heißt. Es war so ein kurzes Zögern. Ja.
Ich muss sagen, ich habe gerade das Intro Freestyle gemacht. Normalerweise schreibe ich mir das auf. Das war gerade locker aus der Hüfte geschossen. Und das um 8 Uhr morgens. Ich bin ein bisschen stolz auf mich gerade.
Ja, finde ich, kann es so wirklich sein. Ich war auch so, okay, hat sie es jetzt aufgeschrieben? Woher kommt es? Das war super. Ich übernehme einfach an dieser Stelle. Also, es war in Folge 1 tatsächlich wirklich die allererste Folge. Da wurde ich richtig so sentimental, dass ich darüber nachgedacht habe, krass, wir sind jetzt bei Folge 130, eben diese hier. Und das war Folge 1, das ist so lange her. Seitdem haben wir aber nicht nur diese eine Folge gemacht, sondern in Folge 34 und in 74 sprechen wir auch über ihn. Das heißt, wenn ihr Hintergründe noch haben wollt zu ihm als Person, zu seiner Karriere und all dem, dann sind das die Folgen, die euch auch interessieren werden. Ansonsten gehe ich jetzt nämlich nochmal, ja, ich sag jetzt mal so im Schnelldurchlauf natürlich, weil es ist eine Update-Folge, gehe ich nochmal durch, was genau passiert ist. Also die ersten Anschuldigungen gegen R. Kelly gab es bereits vor mehr als 20 Jahren, also das ist echt schon eine Weile her. Aber man kann zusammenfassend sagen, groß geschah da nichts. Er blieb auf freiem Fuß, er machte Karriere und was für eine, das haben wir alle mitbekommen. Also er hat sich zu einem der mächtigsten und erfolgreichsten Musiker und Männer in der Musikwelt quasi etabliert. 2008 wurde er dann auch mal angeklagt, aber freigesprochen. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Als dann 2019 die Doku Surviving R. Kelly veröffentlicht wurde, da wurden mehr oder weniger in dieser Doku, ich weiß nicht, wer es von euch sie gesehen hat, wahrscheinlich einige, wurden die Anschuldigungen gegen ihn nochmal zusammengefasst. Und daraufhin, ja, merkt man schon so eine Bewegung, sag ich mal, weil sich dann viele von ihm öffentlich distanziert haben und dieser ganze Fall dann doch wieder ins Rollen geriet, hatte man den Eindruck. Und so kam er dann auch im Juli 2019 in U-Haft. Er wurde in Chicago verhaftet, nachdem es dann verschiedene Klagen, nämlich auf Bundesebene, gegen ihn gab. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was ihm genau vorgeworfen wurde. Die größte Entwicklung, kann man dann sagen, in Sachen R. Kelly war so 2021/22. Nachdem er eben in U-Haft kam, wurde er natürlich auch vor den Richter gezerrt, kann man sagen. Und 2022 kam dann die erste große Verurteilung in New York wegen des Missbrauchs Minderjähriger. 2021 hatte ihn da schon eine Jury für schuldig befunden und eben 2022 wurde dann das Urteil gesprochen, das da lautete 30 Jahre Haft wegen der sexuellen Ausbeutung Minderjähriger, wegen Entführung und Bestechung. Und er wurde tatsächlich in all diesen Anklagepunkten auch schuldig gesprochen, nachdem er alles immer zurückgewiesen hatte. Die Richterin sagte dann bei der Verurteilung, seine Verbrechen seien kalkuliert, sorgfältig geplant und über einen Zeitraum von fast 25 Jahren regelmäßig ausgeübt worden. Daraufhin gab es einen weiteren Prozess in Chicago, insgesamt 13 Anklagepunkte, unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen und der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen. Und hier, jetzt komme ich wieder auf den Fall von 2008 zu sprechen, wo er angeklagt, aber nicht schuldig gesprochen wurde, ging es um ein Video, das tatsächlich seitdem auch bekannt war. Auf diesem soll Kelly zu sehen sein, wie er ein 14-jähriges Mädchen missbraucht und auf sie uriniert. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm dann vorgeworfen in diesem neueren Prozess, dass er das Opfer unter Druck gesetzt habe, damit sie in diesem Prozess 2008 nicht aussagt. In dem neuen Prozess, also 2022, hatte die Frau dann aber bestätigt, dass sie die Person in dem Video ist. Also konnte das quasi wieder aufgerollt werden. Im Februar 2023, also im Jahr darauf quasi, wurde er verurteilt, erneut zu 20 Jahren Haft. Und diese beiden Strafen, also diese 30 Jahre und die 20 Jahre, hat dann der Richter entschieden, darf er größtenteils parallel absitzen. Aber es ist natürlich trotzdem einiges an Zeit, also wenn man überlegt, seit 2019 sitzt er in U-Haft, der wird noch eine Weile da sitzen bleiben. Ich hatte es ja versprochen. Ich fasse noch einmal zusammen, worum es genau geht und was ja, ihm jetzt sozusagen...
Er sitzt seit 2019 in U-Haft und ist auch noch in U-Haft.
Nee, also der ist natürlich, also U-Haft, dann kamen die Prozesse und dann in Knast.
Okay.
Aber seitdem ist er quasi, ne, seitdem ist er nicht mehr auf freiem Fuß gekommen.
Ja.
Also es sind insgesamt 5 Sachen, wegen denen er quasi natürlich vorher schon angeklagt war und dann aber auch schuldig besprochen wurde. Also einmal der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen, das hatte ich ja jetzt leider schon oft sagen müssen. Er hat dahingehend auch, sagten die Richter dann auch, seine Macht und seinen Ruhm ausgenutzt, ne? Und das in einem besonderen Maße. Sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel. Er hat Frauen und Mädchen über Staatsgrenzen hinweg transportiert, um sie sexuell auszunutzen. Kinderpornografie, vor allem Produktion und Besitz. Zwang und Freiheitsberaubung. Er hat Mädchen und Frauen gegen ihren Willen festgehalten. Er hat sie isoliert und sie gezwungen, seinen Regeln zu folgen. Und er soll, so sagt man, auch seine Opfer kontrolliert und ihnen Kontakt zur Außenwelt verboten haben. So mussten, und das haben einige Frauen berichtet, sie beispielsweise um Erlaubnis bitten, wenn sie auf Toilette mussten und sowas alles. Also das kann man sich ja nur im Ansatz vorstellen, was da los war. Und der 5. Punkt ist Erpressung und Einschüchterung. Er hat nämlich sein Netzwerk genutzt, um die Opfer zu bedrohen und einzuschüchtern, damit sie eben nicht gegen ihn vorgehen. Dann war so ein bisschen, ja, was kann man sagen, Ruhe war nie, ne? Also es gab immer wieder neue Schlagzeilen und so, auch im Gefängnis und so. Aber die nächste große war dann auch in diesem Jahr, als R. Kelly nämlich versucht hat, gegen diese Verurteilung aus Chicago, also diese 20 Jahre Haft, vorzugehen. Er hatte einen Berufungsantrag eingereicht und sein Argument war, die Ermittlungen zu dem Prozess hätten begonnen, nachdem die Verjährungsfristen für die Taten bereits abgelaufen gewesen seien. Er spielt also auf Verjährung. Dieser Versuch scheiterte aber. Die Richterin hat dann nämlich gesagt, und das finde ich auch absolut richtig, Kelly meinte, er habe die Ermittlungen gegen ihn lange genug hinausgezögert, um sich ihnen ganz zu entziehen. Das Gesetz besagt aber etwas anderes, also bestätigen wir seine Verurteilung. Also ich finde, währenddessen ich das mir aufgeschrieben habe und so runter, also so drüber nachgedacht habe, was für ein billiger Move, weißt du, der wird da irgendwie zweimal zu so vielen Jahren Haft verurteilt und dann fällt ihm nur einer, ja, ich versuch's jetzt mal mit einer Verjährung. Schon irgendwo.
Ja, ich finde es vor allem wieder immer wieder schockierend, das mal so aufgezählt zu hören, was er alles getan hat und finde dann sogar eher, dass er 2 Strafen gleichzeitig absitzen darf. Schon wieder viel zu nett. Warum nicht direkt hintereinander? Warum nicht einfach 50 Jahre, ne?
Aber machen wir uns nichts vor. Guck mal, der Mann ist, ich glaube, 58, 59, ne? Lass den jetzt 30 Jahre da sitzen, dann ist der 90 ungefähr. Im Zweifel.
Ja, also er kommt nicht mehr auf den freien Fuß, klar, aber.
So als Statement.
Als Statement hätte ich das, glaube ich, damals besser gefunden.
Ja, zumal, wenn man dann darüber nachdenkt, und das kommt ja gleich auch in deinem Teil, aber dass sich dann auch Familienmitglieder von ihm auch dazu geäußert haben über die Jahre hinweg. So beispielsweise nämlich seine damalige Frau Andrea Kelly, die hat schon öfters mal von häuslicher Gewalt in deren Ehe gesprochen. Und genau in diesem Jahr, das war im April, war es auch wieder soweit. Oder was heißt soweit, gab es auch wieder einen Moment, wo sie nämlich auf der Bühne stand als Rednerin bei einem Event, wo es auch um häusliche Gewalt geht und so. Und ich glaube, sie wollte anderen Opfern da in dem Moment sehr viel Mut machen, weil sie dann auf der Bühne nämlich erst einleitend darüber gesprochen hat, dass sie schon damals als Kind häusliche Gewalt erlebt hat durch ihren Großvater. Und im Zuge dessen hat sie sich dann daran erinnert und eben gesagt, ich zitiere, viele Leute möchten Frauen in dieser Lage fragen, wie konnten sie einen solchen Mann nur heiraten? Also hier geht es um R. Kelly. Das liegt daran, dass es mir nicht fremd war. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem die häusliche Gewalt weit verbreitet war. Und sie war nicht nur weit verbreitet. Ich dachte auch, wenn ein Geistlicher gewalttätig ist, also ihr Opa, dann ist das bei einem Mann von Welt ganz sicher auch so. Und am Ende waren sie sich so ähnlich. Und so führt sie sozusagen einleitend ein, was in der Ehe zwischen ihr und R. Kelly passiert sein soll. Nämlich, dass er sie auch des Öfteren geschlagen hat und das wohl so hart, so berichtet sie, als sie zum Beispiel einmal auf der Toilette saß, hat er sie so hart geschlagen, dass sie in der Badewanne landete, also dass sie so richtig rübergeflogen ist quasi. Und ja, sie hatte Angst, sagt sie auch, ne? Also sie war schon irgendwie zu dem Zeitpunkt mehr als bereit, irgendwie mit ihrem Leben abzuschließen und hatte finanzielle Ängste und sowas alles. Aber sie hat online dann nach ja, so Mitteln und Wegen für Opfer häuslicher Gewalt gesucht und hat dann Hilfe sozusagen für sich gefunden Und dieser Schritt hat sie gerettet am Ende aus den Fängen von R. Kelly. Aber ich finde, das ist schon ein Zeichen irgendwie dafür, was da abgegangen sein muss. Und sie ist ja nicht, wie ich eben schon gesagt habe, die einzige Frau, die sich aus seinem engsten Familienkreis dazu äußert.
Und auch seine Tochter ist davon überzeugt, dass R. Kelly hinter Gitter gehört, dass er ein Monster ist, ein Triebtäter ist, weil das, was er bei den anderen Frauen getan hat, der sexuelle Missbrauch und auch die häusliche Gewalt gegen Andrea Kelly, hat er zum Teilen auch seiner Tochter angetan. Vor ein paar Tagen ist nämlich herausgekommen, R. Kelly soll seine eigene Tochter missbraucht haben. Und seine älteste Tochter, Joanne Kelly, die sich heute übrigens Buku Abby nennt. Und deswegen werde ich auch bei Abby bleiben, weil sie sich diesen Namen selber gewählt hat und gegeben hat, um halt Abstand zu ihrem Vater zu nehmen, werde ich bei Abby bleiben, erhebt auf jeden Fall jetzt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater und sagt, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass er es verdient hat, im Knast zu sitzen. Sie hat eine zweiteilige Dokumentation rausgebracht, R. Kelly's Karma, A Daughter's Journey, und dort behauptet sie, dass sich ihr Vater an ihr vergangen hat, also sexuell. Ich habe diese Dokumentation, ich habe sie gestern verzweifelt versucht runterzuladen, illegal und auf irgendwelche Weise, um das zu schauen. Falls ihr es geschafft habt, please let me know. Ich habe es nicht bekommen, ich habe immer nur Ausschnitte sehen können, aber es wird mich wahnsinnig natürlich interessieren, diese ganze Dokumentation zu sehen. Also wenn ihr da einen Hinweis habt, spielt ihn gerne zu uns rüber. In der Dokumentation spricht sie auf jeden Fall über ihre Kindheit in Chicago. Da lebte sie mit ihrer Mutter Andrea und ihren jüngeren Geschwistern Ja und Robert. Und im Lebensmittelpunkt sagt sie damals, oder ihr Lebensmittelpunkt war damals einfach ihr Papa. Sie sagt, ich habe ihn wie einen Superhelden angesehen, er war mein Ein und Alles und sie wollte ihm auch nie von der Seite weichen, er war ihr bester Freund. Also sie war ein absolutes Papakind und hat halt als älteste Tochter ja ihren Vater verherrlicht und sehr, sehr geliebt. Und das, obwohl sie schon sehr früh mitbekommen hat, dass ihre Mutter von R. Kelly geschlagen wurde und wie R. Kelly mit ihrer Mutter umgegangen ist. Und obwohl sie das alles wusste, hat sie ihren Vater sehr geliebt und hat trotz der Trennung der Eltern im Jahr 2006 darauf bestanden, dass sie ihren Vater regelmäßig besuchen möchte. Und das war so der Fall bis zu einem Wochenende, einem Moment, der ihr Leben wirklich für immer verändern sollte, wie sie sagte. Sie war damals etwa 8 oder 9 Jahre alt und R. Kelly schmiss in seiner riesigen Villa eine Party. Und da sie in seiner Nähe sein wollte, schlief sie eben nicht in ihrem Kinderzimmer, was wahrscheinlich sehr, sehr weit weg von der Party war. Die haben ja manchmal, diese Villen haben ja bis zu 20 Zimmern, sondern sie schlief halt eben in seinem Arbeitszimmer. Das lag näher an der Party, dass sie halt einfach bei ihm sein konnte. Frühmorgens zwischen 3 und 4 Uhr wachte sie plötzlich auf, weil ihr Vater sie berührte. Und sie wusste damals nicht, was sie tun sollte, also lag sie einfach nur da und sie rührte sich nicht. Sie tat so, als würde sie schlafen. Und in der Dokumentation sagt sie, und ich kann das gerne zitieren, ich weiß noch, dass ich von diesem Moment an ein anderer Mensch war. Ich war nicht mehr dieselbe. Diese eine Millisekunde hat mein Leben komplett verändert und hat mir mein Strahlen und mein Licht genommen. Und ganz lange hat sie dieses schreckliche Geheimnis für sich behalten, ne? Wie ganz viele Missbrauchsopfer hatte sie zu viel Angst, es jemandem zu sagen. Und sie hat auch nicht mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Erst 2 Jahre später fasste sie dann den Mut, mit ihrer Mama Andrea zu sprechen, ihr alles zu beichten. Und das brach ihrer Mutter natürlich das Herz. Und sie sagt selber, sie wollte einfach ganz lange nicht wahrhaben, dass das wirklich passiert war. Weil wie konnte der Mensch, den sie so sehr liebt und den sie so sehr vergöttert, ihr das tatsächlich antun? Ne? Es war ihr Vater, ihr Ein und Alles. Sie wusste zwar, dass er nicht immer der beste Mensch war, weil sie ja wusste, was er ihrer Mutter auch angetan hat. Aber sie konnte und wollte nicht wahrhaben, dass auch ihr das passiert ist. Und wir dürfen nicht vergessen, sie war damals zu dem Zeitpunkt 8 oder 9, sie kann sich nicht ganz erinnern, bedeutet, sie hat irgendwas zwischen 10 und 11 Jahren das Ganze ihrer Mutter gebeichtet. Also, dass sie auch nicht verstehen konnte vielleicht, was ihr passiert ist, ist auch ganz natürlich. Und sie versuchten dann später, also sie und ihre Mutter, wann genau ist mir nicht ganz klar, anonym die ganze Tat zur Anzeige zu bringen und zu melden, jedoch ohne Erfolg, da schon zu diesem Zeitpunkt alles wohl verjährt war. Auch die Großmutter Melissa Lee spricht in Dokumentation und für sie ist R. Kelly ganz klar ein Monster und sie wird sogar noch drastischer. Sie sagt, er sollte nicht leben. Das finde ich auch ein heftiger Satz. Ich denke, ihn ins Gefängnis zu stecken ist viel zu einfach. Und in dieser Dokumentation sprechen ganz viele aus der Familie. Auch die Mutter spricht nochmal, auch die Geschwister sprechen. Und mittlerweile sagte ich ja auch schon, dass Joanne Kelly ihren Namen abgeändert hat in Buku Abbey. Und auch ihre Geschwister wollen den Namen Kelly ablegen. Gerade ihr jüngster Bruder Robert Kelly Jr. möchte auch irgendwie von diesem Namen weg. Die Kinder haben damals mitbekommen, wie die Mutter misshandelt wurde. Die sind damals von zu Hause geflohen. Und heute haben sie wahnsinnig Angst, ihrem Vater in irgendeiner Weise zu ähneln und wollen das natürlich nicht. Und deswegen versuchen sie, so viel Abstand wie möglich zu ihrem Vater zu nehmen. Und Buku Abbey leidet natürlich bis heute unter psychischen Problemen wegen dem, was ihr passiert ist. Sie sagt, dass wirklich diese Millisekunde ihr Leben so sehr verändert hat und ihre Persona so sehr verändert hat, dass sie danach auch schwere Depressionen hatte und wegen diesem Missbrauch auch mehrere Selbstmordversuche unternommen hat. Sie hat lange geglaubt, dass sie es nicht schafft, den Rest ihres Lebens zu überleben. Und natürlich dann wahrscheinlich auch, weil immer mehr rausgekommen ist, kann ich auch mir vorstellen, immer kleckerweise Sachen und dass das natürlich einfach auch wahnsinnig belastend ist für grundsätzlich alle und aber gerade auch für ein so junges Mädchen. Und mittlerweile hat halt eben Abby neuen Lebensmut gefunden. Sie ist Mutter eines kleinen Jungs geworden, aber wo sie auch ganz klar sagt, dass sie niemals möchte, dass ihr Sohn seinen Großvater, also ihren Vater im Knast kennenlernen wird. Also sie wird die nie vorstellen. Sie möchte nicht, dass ihr Kind jemals Kontakt zu R. Kelly hat. Und 2019, also vor 5 Jahren, als alles losging mit der Surviving R. Kelly Doku, habe ich mir mal so ein paar Interviews angeguckt von Joanne, damals noch Joanne, also Abby und Andrea Kelly, weil ich fand es mal ganz spannend. Die hat ja jetzt erst gesprochen, in Anführungsstrichen, aber sie haben ja damals, sind ja damals auch an die Öffentlichkeit gegangen. Und Abby, damals Joanne, schrieb halt in einem Post: Das Monster, mit dem ihr mich konfrontiert, ist immer noch mein Vater. Ich weiß, wer und was er ist. Ich bin in dem Haus groß geworden. Meine Entscheidung, nicht über ihn zu sprechen und über das, was er tut, tue ich nur für mich und meinen Seelenfrieden. Also man hat damals schon gemerkt, ich habe das jetzt aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche, dass sie bewusst, also sie wusste irgendwo schon, was ihr Vater ist und wer ihr Vater ist, ist aber, man merkt richtig, nicht zugelassen hat, das so wirklich nah an sich heranzulassen und sie einfach gesagt hat, sie kann es nicht, sie muss davon Abstand nehmen, einfach für sich, weil sie es sonst nicht verkraftet. Und es gab ein Good Morning Britain Interview mit Joanne und Andrea und da war halt auch, dass Joanne damals, also heute Abby, gefühlt auch ein wenig zu ihm hielt. Sie sagt in dem Interview, dass sie das alles wahnsinnig mitgenommen hat, aber sie wird auch gefragt, lieben sie ihren Vater? Und dann sagte sie auch, dass sie ihrem Vater sich noch sehr nahe fühlt und ihn sogar in einer gewissen Weise liebt. Also sie konnte nicht sagen, nein, ich liebe meinen Vater nicht. Obwohl sie wusste, die ganzen Surviving R. Kelly, obwohl das alles rauskam, mit dem Hintergrund, was ihr passiert ist und mit dem, was ihrer Mutter passiert ist, ne, konnte sie trotzdem vor 5 Jahren noch nicht so viel Abstand zu ihrem Vater gewinnen, dass sie ganz klar sagen kann, dass sie ihn nicht mehr liebt, so wie sie es heute tut. Ne? Also sie hat in den letzten 5 Jahren auch echt nochmal eine große Entwicklung hingelegt. Sie sagte aber auch schon damals, dass er die Konsequenzen für sein Handeln tragen muss und dass sie sich klar von ihm distanzieren möchte. Sie sagt, dass sie schon seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Und du spürst halt richtig, das ist eine junge Frau, die ist Anfang 20 vor 5 Jahren gewesen. Ja, war irgendwie 21, sie ist heute 26. Du spürst richtig, wie mitgenommen sie ist. Du spürst richtig, wie verwirrt sie ist, dass sie natürlich den Frauen glaubt, weil sie vieles selber mitbekommen hat, was sie über ihren Vater sagen. Aber sie halt einfach noch nicht bereit ist, wirklich komplett diesen Cut zu ihrem Vater zu machen und zu gehen. Und das hat mir richtig, ja, das hat mir das Herz zerbrochen, dass auch, wie ich habe mir auch vorgestellt, wie schrecklich muss das sein, dass du dann in die Medien gezogen wirst, selber mit so einem schrecklichen Erlebnis und natürlich nicht darüber sprichst oder noch nicht bereit dazu bist, darüber zu sprechen. Und dann kommen so viele Anschuldigungen von anderen Frauen, von anderen jungen Mädchen, von dieser 14-Jährigen. Und alles, was R. Kelly gemacht hat, ist ja einfach nur fürchterlich und es prasselt so auf dich ein. Und im tiefsten Inneren von diesem jungen Mädchen ist es immer noch ihr Vater und immer noch der Mann, mit dem sie eigentlich in ihren Augen eine schöne Kindheit hatte, bis zu diesem einen Abend eben, wo er sich dann an ihr vergangen hat, das natürlich alles verändert hat. R. Kellys Anwältin hat sich jetzt natürlich auch gemeldet wegen den Anschuldigungen. Sie hat gegenüber mit der TMZ gesprochen und streitet diese ganzen Anschuldigungen vehement ab. Die Anwältin sagt, seine Ex-Frau habe diese Behauptung schon vor Jahren aufgestellt. Untersuchungen des Illinois Department of Children and Family Service seien aber auch damals ebenfalls ohne Ergebnis geblieben, genauso wie heute. In Bezug auf die neue Dokumentation kritisiert sie außerdem, dass die Macher von der Doku Karma, A Daughter's Journey, seien im Vorfeld gar nicht auf R. Kelly zugegangen. Also diese Doku hat keine Sicht oder zeigt nicht seine Sicht auf diesen Missbrauchsvorwurf seiner Tochter. Sie haben gar nicht mit ihm gesprochen, sondern haben einfach diese Dokumentation gemacht mit der Sicht von der Family. Und das kritisiert die Anwälte natürlich irgendwo auch zu Recht, weil man soll ja immer versuchen, beide Seiten zu Wort kommen zu lassen, was natürlich nicht immer so einfach ist. Und wie Nina auch schon sagte, derzeit geht R. Kelly gegen seine langjährige Haftstrafe vor. Und ich bin mal gespannt, ob und wann wir diese Dokumentation auch in Deutschland sehen können. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ja, und wie es da weitergeht, man kann einfach auf jeden Fall festhalten oder abschließend festhalten, dass dieser Mann nicht nur das Leben zahlreicher Frauen zerstört hat, die nicht in seiner Familie waren, sondern dass sie das Ganze auch auf seine Familie übertragen hat in einer gewissen Weise und er auch da, ja, seine eigene Familie und das Leben seiner Kinder maßgeblich negativ beeinflusst und auch wahrscheinlich von seiner Tochter, könnte man auch sagen, irgendwo kaputt gemacht hat, dass sie jetzt alle unter Problemen leiden und versuchen mit diesem Trauma, ja, R. Kelly irgendwie sich damit zurechtzufinden oder mit abzufinden oder zu verarbeiten.
Ja, ja. Sehe ich genauso. Es ist einfach Horror. Und ich habe schon gestern, ohne jetzt im Detail zu wissen, was du erzählen wirst, schon alleine mit den Taten, die ihm unabhängig von seiner Familie vorgeworfen wurden und die dann eben auch für die er schuldig gesprochen wurde. Alleine das hat mir schon gereicht, dass ich dachte, was ist das schon wieder für ein Typ? Also was ist das für ein Mann? Und man wünscht sich wirklich so sehr, dass der nie wieder auch nur ansatzweise das Tageslicht sieht, so ungefähr. Also, dass der da einfach im Knast bleiben wird und das halt bis an sein Lebensende, was ja auch bei diesen 30 Jahren oder noch länger vielleicht am Ende der Fall sein wird. Aber ja, es ist schlimm.
Ich hoffe einfach nur, dass alle Opfer von R. Kelly es schaffen, sich in irgendeiner Weise das alles aufzuarbeiten und ihr Leben weiterleben können und auch ein glückliches Leben weiterleben können und dass R. Kelly das nicht alles komplett zerstört hat. Das würde ich mir irgendwie, genau, das würde ich mir wünschen, dass man das schafft. Ich weiß nicht, ob man das schafft und in welcher Form man das schafft, aber es wäre natürlich schön, wenn sie sich von diesem Arschloch und von diesem Monster in irgendeiner Weise lösen können. Und damit verabschieden wir euch heute in diesen hoffentlich wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder für einen Deep Dive über einen, ja, sehr tragischen Fall, der jetzt auch aktuell ans Licht gekommen ist. Und werden uns nochmal das Leben einer bestimmten Person anschauen. Vielleicht kommt ihr ja schon drauf. Sonst gibt es natürlich auch Hinweise wieder bei Dark Secrets, unserem Instagram-Channel. Da posten wir ja auch immer Hinweise. Genau.
Bis dann.
Bis nächste Woche. Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcast-Agentur an der Alster.